Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Gehen der russischen Armee die Männer aus? Das fragen sich gerade viele, weil eine russische Söldnergruppe gezielt um Frauen für Kampfeinsätze wirbt.
Scharfschützinnen und Drohnenpilotinnen sollen jeweils reine Fraueneinheiten werden und die sollen dann in der Ukraine kämpfen.
Das sagt unsere Korrespondentin Christina Nagel. Was den Frauen dann versprochen wird und was dahinter stecken könnte, das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen auch auf das Kriegsgeschehen in Nahost. Israel hat ja eine Bodenoffensive in Gaza angekündigt. Bisher ist die Armee dort aber noch nicht eingerückt.
Gefährlich bei der Bodenoffensive ist vor allem eines, dass wenn die Bodentruppen reingehen, die israelischen Bodentruppen, haben die Hamas-Kämpfer die Möglichkeit, den Bodentruppen in den Rücken zu fallen über diese Tunnelsysteme.
Das sagt unser Korrespondent Julio Segador in Tel Aviv. Und welche Rolle auch die von der Hamas verschleppten Geiseln spielen, mit Blick auf einen möglichen Beginn dieser Bodenoffensive, auch darüber sprechen wir heute. Am Dienstag, dem 24. Oktober. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Es war heute Morgen zumindest eine kleine, gute Nachricht aus diesem Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Zwei Geiseln, zwei israelische Frauen wurden von der Hamas freigelassen. Der Enkel einer der beiden Frauen hat das auf Instagram so kommentiert.
Wir hoffen wirklich sehr, dass das nur der Anfang ist für weitere Freilassungen. Das ist noch wichtiger als die Freilassungen jetzt.
Ja, man muss wissen, über 200 Menschen werden von den Hamas wohl noch festgehalten. Und diese Freilassungen jetzt, die könnten Teil einer Hamas-Strategie sein. Das hat uns unser Korrespondent Björn Darke heute im Programm gesagt.
Man muss das Ganze schon auch als Teil der Hamas-Kriegsführung sehen, dass man immer Schritt für Schritt hier mal zwei, da mal zwei Menschen freilässt. Sowas dürften wir in den nächsten Tagen häufiger erleben.
Wir sprechen jetzt über die aktuellen Entwicklungen mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Julio Segador. Julio, würdest du auch sagen, das ist Teil einer Kriegsstrategie der Hamas, einzelne Geiseln freizulassen?
Absolut, also da hat mein Kollege Björn Dark ja absolut recht und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, das ist ein Teil der psychologischen Kriegsführung, auch der Hamas. Und ja, wir haben jetzt insgesamt 4 Personen gesehen, die freigelassen worden sind bei 2 Aktionen. Erstaunlich war dieses Mal, dass es 2 Israelis waren und das bringt natürlich Israel hier wirklich in die Bredouille. Weil man muss wissen, die militärischen Vorbereitungen, die sind eigentlich abgeschlossen für diese Bodenoffensive. Und jetzt werden israelische Geiseln freigelassen. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, nicht nur die Angehörigen der Verschleppten, sondern auch sehr, sehr viele Menschen, die Empathie und Sympathie empfinden hier in Israel. Und die sagen jetzt, Mensch, wartet mit dieser Bodenoffensive. Wir wollen das weiterverhandeln. Vielleicht können wir noch weitere Geiseln rauslassen. Und genau das ist es ja, was die Hamas erreichen möchte. Dass hier sozusagen ein Keil getrieben wird zwischen dem, was die Regierung eigentlich machen möchte. Und das ist eine rein militärische Dimension des Ganzen. Sie wollen mit Truppen in den Gazastreifen reingehen. Auf der anderen Seite eben eine, ich würde sogar sagen, immer größer werdende Zahl an Menschen im Land, die eben sagt, vielleicht kann man doch versuchen, über Verhandlungen was zu erreichen für die Geiseln.
Wenn du von der angekündigten israelischen Bodenoffensive in Gaza sprichst, das heißt dann auch, diese Geiseln, die immer wieder befreit werden, aber auch eben die ganz vielen, die noch in den Händen der Hamas sind, die spielen da eine große Rolle, dass diese Bodenoffensive noch nicht gestartet wurde?
Absolut, absolut. Ich glaube, dass das schon im Kalkül auch der Militärs ist. Wir hatten ja gestern wurde ja diese Zahl 222 Geiseln, von denen man verbindlich weiß, dass sie in der Hand der Hamas sind. Aber von 100 hat man auch noch keine Kenntnis. Also die Zahl könnte noch größer sein. Da wird natürlich jetzt drüber diskutiert und die Gefahr besteht eben, dass bei einer Bodenoffensive diese Geiseln nicht nur buchstäblich zwischen die Fronten geraten, was zu erwarten ist, weil sie wohl in diesen Tunnelsystemen auch verschanzt sind und da gefangen gehalten werden, sondern dass sie möglicherweise dann auch als menschliche Schutzschilde genommen werden von der Hamas. Also die Wahrscheinlichkeit gibt es. Und wir haben ja heute, das war sehr, sehr interessant, zum ersten Mal was erfahren über dieses Tunnelsystem, weil eine der beiden Frauen, die gestern freigelassen wurden, Jochebed Lischwitz, 85 Jahre alt, die Großmutter von dem wir vorhin im O-Ton gehört haben, die hat auch gesagt, dass sie eben in diesem Tunnelsystem war. Sie hat gesagt, das ist wie ein Spinnennetz. Und kilometerweit ist sie dann auf nasser Erde gegangen in einen großen Raum, wo weitere Geiseln waren. Also sie hat bestätigt, dass diese Geiseln in diesem Tunnelsystem sind. Und das ist das Gefährliche, wenn da die Truppen reingehen, dann sind die buchstäblich zwischen den Fronten.
Ich wollte gerade sagen, du hast das Tunnelsystem jetzt mehrfach angesprochen. Das wird ja auch ein Grund sein, wahrscheinlich, warum man da vielleicht noch zögert, auch mit einer Offensive. Oder welche Rolle spielt das?
Ja, das ist ja die große Unbekannte, weil keiner kennt diese Tunnelsysteme eigentlich genau. Mhm. Man weiß, also ursprünglich waren das Tunnelsysteme, die mal zum Schmuggeln angelegt wurden. Und dann hat die Hamas gemerkt, okay, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir eine militärische und Nachschubstruktur aufbauen, ohne dass uns die israelischen Militärs auf die Finger gucken mit ihren Drohnen und mit den Möglichkeiten, die sie eben auch haben. Und dieses Tunnelsystem soll angeblich über 100 Kilometer weit verzweigt sein. Es soll alles geben. Also sie sollen sogar militärisch daraus agieren können. Heißt, es muss wohl die Möglichkeit geben, dass die Hamas aus diesem Tunnelsystem heraus Raketen abschießt, Mörsergranaten abschießt und wie auch immer. Und gefährlich bei der Bodenoffensive ist vor allem eines, dass wenn die Bodentruppen reingehen, die israelischen Bodentruppen, haben die Hamas-Kämpfer die Möglichkeit, den Bodentruppen in den Rücken zu fallen über diese Tunnelsysteme. Also das heißt normalerweise, und ich habe dann einen Militärfachmann vor kurzem gehört und ich fand das sehr, sehr anschaulich, der gesagt hat, also wenn man so eine Offensive startet, guckt man in drei Richtungen, nach vorne, nach links und nach rechts. Der Rücken ist eigentlich frei. Und in dem Fall ist es eben nicht so. Da muss man damit rechnen, permanent in einen Hinterhalt auch zu geraten.
Sagt unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador. Mit ihm habe ich über die aktuelle Lage, die aktuellen Entwicklungen gesprochen und auch über das weit verzweigte Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen. Danke dir, Julio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute am frühen Dienstagmorgen sind in der Nordsee zwei Frachter zusammengestoßen. Ein Schiff ist dabei gesunken mit 7 Menschen an Bord und mindestens ein Seemann ist dabei ums Leben gekommen. Seine Leiche konnte geborgen werden. 2 Seeleute wurden gerettet und 4 werden aber immer noch vermisst. Matthias Worms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie läuft denn aktuell die Suche nach den 4 Vermissten?
Die ist intensiv, aber extrem schwierig in dem Seegebiet, um das es da geht, da zwischen Helgoland und den ostfriesischen Inseln. Da herrscht Windstärke 6, es gibt bis zu 3 Meter hohe Wellen und jetzt wird es natürlich langsam auch dunkel. Und wenn es so stürmisch ist, dann sehen Himmel und Meer ja sowieso schon fast gleich aus. Ja. Also das ist total schwierig, da Menschen im Wasser zu finden. Es sind mehrere Schiffe unterwegs, alleine 7 Rettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Außerdem ein Kreuzfahrtschiff, das auch medizinische Hilfe leisten könnte, plus ein Hubschrauber und ein Flugzeug. Und aus der Luft will man auch in der Nacht weitersuchen mit speziellen Wärmebildkameras und mit Nachtsichtgeräten.
Jetzt sind die möglichen Überlebenden ja schon seit vielen Stunden im Wasser. Ne? Haben die überhaupt noch eine Chance? Also wie lange können die das überhaupt noch aushalten?
Also die Rettungskräfte sagen, ungefähr 20 Stunden könnte das klappen, wenn sie noch eine Schwimmweste anziehen konnten, vielleicht ja sogar Schutzkleidung. Mhm. Allerdings sagen die Retter auch, dass das Schiff innerhalb von nur 20 Minuten gesunken ist und das Wasser da hat etwa 12 Grad, also nicht viel. Nee. Es gibt aber eben offenbar noch die Chance, ihr Leben zu finden. Das Unglück war gegen 5 Uhr heute Morgen. Das hieße, dass es noch bis mindestens 1 Uhr nachts Hoffnung gibt. Am Nachmittag sind auch Taucher runter zu dem Wrack in der Hoffnung, dass sich vielleicht Besatzungsmitglieder in eine Luftblase gerettet haben. Die Taucher hatten allerdings nur ein kurzes Zeitfenster für ihren Einsatz, nämlich die Zeit, in der die Flut in Ebbe übergeht. Davor und danach ist die Strömung zu stark. Und das Wrack liegt in ungefähr 30 Meter Tiefe. Das ist schon ordentlich. Es ist auch noch nicht klar, ob sie Überlebende gefunden haben.
Und was ist mit dem anderen Schiff? Warum schwimmt das noch?
Das ist doppelt so groß, also wahrscheinlich deshalb. Hm. Das kleine, die Verity, die war 90 Meter lang, 14 Meter breit und das große, die Polesi, ist 190 Meter lang und knapp 29 Meter breit. Die Polesi, die hat sich zuerst auch noch an der Suche beteiligt. Jetzt soll sie unterwegs sein in einen Hafen, es wurde aber noch nicht gesagt, in welchen.
Wie konnte das denn überhaupt passieren, also so ein Zusammenstoß in einer ja wirklich gut überwachten Gegend?
Ja, gute Frage. Es ist noch nicht klar. Es ist halt auch eine extrem befahrene Gegend da südlich von Helgoland. Da gibt es 2 Schifffahrtsstraßen in Ost-West-Richtung. Die gehören zu den meistbefahrenen Routen der Welt. Und es kreuzen noch mehrere Nord-Süd-Routen. Außerdem war es wohl neblig heute Morgen, dazu die hohen Wellen. Aber wie gesagt, genau weiß man das noch nicht. Im Moment ist das Seegebiet rund um die Unglücksstelle gesperrt und auch der Luftraum, außer natürlich für die Rettungs- und Suchmannschaften.
Wo kamen diese Frachter her? Was waren das für Schiffe?
Also die Verity wurde 2001 in den Niederlanden gebaut. Die fuhr unter der Flagge der britischen Isle of Man. Die gehört auch einer niederländisch-britischen Reederei. Die war unterwegs von Bremen nach Großbritannien. Und die Polesi gehört einer polnischen Reederei, fährt unter der Flagge der Bahamas, also eher einer Billigflagge. Die wollte von Hamburg nach La Coruña in Spanien.
Und weiß man, was dieser gesunkene Frachter jetzt eigentlich geladen hatte?
Ja, weiß man. Sogenannte Stahlcoils, also so riesige aufgerollte Stahlbleche und gut 1,3 Millionen Liter Diesel. Das heißt, das könnte da auch noch eine Umweltkatastrophe geben. Es ist auch ein Spezialschiff in der Nähe, das Treibstoff aufnehmen könnte, wenn er ausläuft. Aber der Leiter des Havariekommandos des Bundes, das die Einsatzleitung hat, der sagt, dass es jetzt erstmal darum geht, die Vermissten zu finden. Und das Schiff ist wohl auch nicht auseinandergebrochen, was da gesunken ist. Es gibt Unterwasseraufnahmen und die zeigen, dass es leicht schräg auf dem Grund liegt und vielleicht ja auch noch mit den vermissten Besatzungsmitgliedern drin.
Der Frachter Variety ist heute Morgen vor der deutschen Nordseeküste gesunken. Er war mit einem größeren Schiff zusammengestoßen. Von den 7 Besatzungsmitgliedern wurde eines bisher tot geborgen. 2 konnten gerettet werden und nach 4 Menschen wird noch fieberhaft gesucht. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Einzelheiten für uns. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nochmal was Neues zu lernen als erwachsene Person. Ist ja eigentlich mega cool, finde ich. Und ist natürlich in einer Arbeitswelt, die sich wandelt, auch ziemlich wichtig. In Deutschland werden Bildungs- und Weiterbildungsangebote allerdings deutlich seltener genutzt als in anderen Ländern. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Kann man sagen, wir sind in Deutschland so ein bisschen Bildungsmuffel?
Das scheint ehrlicherweise so zu sein. Also das Statistische Bundesamt hat festgestellt, dass nur 8% der ArbeitnehmerInnen im vergangenen Jahr eine Weiterbildung gemacht haben. Im EU-Durchschnitt sind es 12%. Und wenn wir mal auf die Spitzenreiter-Nation schauen, nämlich Schweden, da haben sagen und schreibe 36% der Menschen eine Weiterbildung gemacht und dagegen sehen unsere 8% kümmerlich aus.
Aber woran liegt dieser krasse Unterschied?
Also zum einen am Alter der Bevölkerung. Bei uns arbeiten aktuell noch relativ viele Menschen, die bald in Rente gehen und die machen kaum mehr Fortbildung. Jüngere ArbeitnehmerInnen schon, also von den 25- bis 34-Jährigen, da hat knapp jede oder jeder Fünfte an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen. Das ist aber natürlich nochmal deutlich weniger als in Schweden.
Aber was machen die anders, dass sich da so viele Menschen weiterbilden, während die ja ohnehin auch schon arbeiten?
Also Mario Tuzzi ist Weiterbildungsexperte des Deutschen Gewerkschaftsbundes, also des DGB. Und er findet, dass es nicht an der Motivation liegt, sondern an den Rahmenbedingungen.
Die Schweden haben ein System, dass wenn Leute sich weiterbilden wollen, bekommen sie Zeitansprüche und auch vor allem eine entsprechende Förderung, die den Lebensunterhalt absichert. Die Deutschen sind eigentlich keine Weiterbildungsmuffel. Sie haben nur weniger Möglichkeiten als beispielsweise die Menschen in Skandinavien.
Also beispielsweise gibt es in Schweden eine Art Bildungsteilzeit. Die war auch mal in Deutschland geplant. Also dass jeder von uns bis zu ein Jahr am Stück in Bildungszeit gehen kann oder 2 Jahre in Bildungsteilzeit. Dann bekommt man, so war der Plan, einen bestimmten Prozentsatz des letzten Gehalts im Monat, damit das Überleben gesichert ist. Und dann eben diese Zeit, um sich wirklich mal fundiert weiterzubilden. Das wurde in Deutschland jetzt aber zunächst gekippt. In Schweden gibt es das, aber auch in anderen Ländern wie in Österreich funktioniert es.
Gut, da muss man sich auch nicht allzu sehr wundern, dass nicht so viele Leute sich dann weiterbilden lassen. Aber es gibt ja zumindest noch den Bildungsurlaub, oder?
Das stimmt, aber ja nur in 14 Bundesländern, nicht in Sachsen und Bayern. Die sind davon ausgenommen und das sind ja maximal 10 Tage. Also du hast pro Jahr 5 Tage, kannst 2 Jahre zusammentun, sodass du auf 10 Tage kommst. Und damit wird es natürlich schwer, dass du wirklich mal eine lange zusätzliche Weiterbildung auch dann abdecken kannst mit 10 Tagen.
Okay, das heißt aber, wir sind in Deutschland doch keine richtigen Weiterbildungsmuffel.
Erleichterung,
ja. Eher so, es liegt nicht an der Motivation, sondern eher an den Rahmenbedingungen. Und dass ältere KollegInnen jetzt auch nicht mehr so viele Weiterbildungsangebote wahrnehmen, ist jetzt ja auch nicht überraschend. Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn es ums Thema Weiterbildung geht?
Also ja und nein, wenn man mal so auf die Phase guckt, Geburt, erstes Kind, dann stocken bei Eltern die Investitionen in die eigene berufliche Qualifikation, unabhängig vom Geschlecht. Zu diesem Schluss kommt Gundula Zoch, die dazu am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und der Uni Oldenburg forscht. Aber junge Väter arbeiten eben dann deutlich früher wieder als junge Mütter und bilden sich deswegen auch deutlich früher wieder fort.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass Frauen natürlich nach der Geburt eines Kindes nach wie vor mehr Betreuungsarbeit, mehr Sorgearbeit, mehr Hausarbeit übernehmen und dass das tatsächlich ein gravierender Faktor dafür ist, dass Frauen einfach weniger Weiterbildung in Anspruch nehmen.
Und auch wenn beispielsweise der Väterreport des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass Väter mehr Aufgaben zu Hause übernehmen und auch übernehmen wollen, ist halt auch klar, dass Männer schneller wieder in den Beruf einsteigen, also auch schneller wieder die Chance bekommen, eine Weiterbildung zu machen.
Und Frauen sich eben trotz allem mehr um die Kinder kümmern.
Ja, und auch weil es in vielen Gegenden Deutschlands noch immer keine gute Kinderbetreuung gibt und weil auch viele Arbeitsplätze nicht dafür eingerichtet sind, dass beispielsweise Frauen schnell und auch flexibel wieder nach der Geburt in den Job einsteigen können. Beispielsweise, wenn sie ihr Kind eben noch stillen wollen, da gibt es in den wenigsten Unternehmen entsprechende Räume. Also fällt der Wiedereinstieg in den Beruf schwerer, dauert länger und damit auch der Zugang zur Weiterbildung.
Woran es liegt, dass sich Menschen in Deutschland im internationalen Vergleich eher weniger weiterbilden und es liegt nicht an der mangelnden Motivation oder dass wir in Deutschland Bildungsmuffel sind, sondern es liegt eher an den Rahmenbedingungen. Das hat Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team heute für uns recherchiert und zusammengefasst. Dank dir, Martin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Etwa 60.000 Frauen sollen in der ukrainischen Armee dienen. Der Frauenanteil liegt bei um die 20% und ungefähr 5.000 Frauen sind nach ukrainischen Angaben davon an der Front im Einsatz. In der russischen Armee sieht das ein bisschen anders aus. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kämpfen bisher vor allem Soldaten an vorderster Front. Das könnte sich bald ändern. Es gibt Berichte darüber, dass eine russische Söldnereinheit gezielt Frauen anwerben soll. Sprechen wir drüber mit unserer Russland-Korrespondentin Christina Nagel. Christina, es ist ja nicht so, dass bisher ausschließlich Männer auf der Seite Russlands im Krieg gegen die Ukraine im Einsatz sind. Was machen Frauen in der russischen Armee bisher?
Also die Frauen, die an der Front sind, die sind in der Regel im Sanitätsdienst, also als Ärztinnen, als Krankenschwestern, als Helferinnen. Es gibt Funkerinnen und viele arbeiten auch in den Feldküchen, sind da also als Köchinnen tätig. Und es gibt einige, das sind aber eher wenige, das sind tatsächlich Ausnahmen, die mitkämpfen. Eine davon hat sich auch einen Namen gemacht. Die ist hier immer so ein bisschen gefeatured worden. Olga Kachura heißt sie, als Heldin Russlands, als wahre Patriotin, als Vorbild. Und für viele scheint sie auch so ein bisschen tatsächlich dann eine Vorreiterin gewesen zu sein. Jedenfalls hat Verteidigungsminister Shoigu kürzlich ziemlich erstaunt festgestellt auf einem Truppenübungsplatz, dass sich viele Mädchen freiwillig melden würden und sich auch ausbilden lassen würden, auch an der Waffe. Nur, was er wie oft so nicht gemacht hat, ist, er hat keine Zahlen genannt. Insofern stochern wir da ein bisschen im Nebel.
Und auch deswegen ist dieses aufgetauchte Gesuch jetzt irgendwie, ja, hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Was genau steht da drin? Weiß man das?
Also man weiß es nur mit Hilfe eines unabhängigen Internetmediums. Auf die muss man sich jetzt ein Stück weit verlassen. Важные истории ist das. Die haben einen Bericht dazu veröffentlicht. Die machen eigentlich immer gut recherchierte Berichte, weshalb sich sehr viele darauf verlassen haben und das Ganze zitiert haben. Wir haben selber versucht, die Anzeige auch zu finden. Wir sind da heute dran gescheitert. Das kann daran liegen, dass das Gesuchte, was bei diesem sozialen Netzwerk ВКонтакте erschienen ist, dass das ganz gezielt in Gruppen gepostet worden ist und deshalb nicht für alle sichtbar ist. Vielleicht ist es auch schon drunter. Was jedenfalls gesucht wurde, waren Scharfschützinnen und Drohnenpilotinnen. Es sollen jeweils reine Fraueneinheiten werden und die sollen dann in der Ukraine kämpfen. Versprochen wird gutes Gehalt, Halbjahresvertrag, Absicherung für Verletzung oder den Todesfall, eine Ausbildung, falls man keine Erfahrung an Waffen hat und anschließend Status als Kampfveteran. Das zieht in der Regel soziale Vergünstigungen nach sich.
Okay, das heißt, es werden ganz gezielt Scharfschützinnen, Drohnenpilotinnen gesucht. Weiß man was, auch wenn ihr diesen Gesuch jetzt ja nicht gefunden habt, wer diesen Aufruf gestartet hat, von wem der kommt?
Der kommt von einem Militärdienstleister, also das, was bei uns in der Regel Söldnertruppe genannt wird, dass es in Russland offiziell keine Söldner gibt, heißen die hier eben immer Militärdienstleister. Mhm. Am bekanntesten ist unter diesen Militärdienstleistern sicherlich die Wagner-Truppe, aber es gibt auch eine Gruppe, die heißt Redut und die war sowohl in Syrien im Einsatz, ist auch in der Ukraine aktiv. Die hat ein Bataillon, das heißt Bords und innerhalb dieses Bataillons sollen wohl die Frauen dann auch einsortiert werden und da mitmischen. Das Ganze sind ein bisschen undurchschaubare Strukturen, Verflechtung von Militär, Wirtschaft und Politik. Möchte man gar nicht näher hinter die Kulissen gucken.
Jetzt gibt es auch viele Spekulationen rund um diesen Aufruf. Was könnten die Beweggründe für eine solche Rekrutierung sein? Gehen Russland die Soldaten aus?
Das ist natürlich eine Vermutung, die einen erstmal so anspricht. Ich glaube aber, wenn es wirklich ernst werden würde, dann würde die russische Regierung sicherlich andere Maßnahmen ergreifen. Es gibt ja noch die Möglichkeit, eine zweite Mobilisierungswelle zu starten. Darüber wird immer wieder hier in Russland sehr breit diskutiert. Es gibt auch noch die Möglichkeit, General zu mobilisieren. Das wäre ja dann noch mal heftiger. Aber es kann durchaus dafür sprechen, dass es in einigen Bereichen durchaus an Leuten fehlt. Und was sichtbar ist, ist einfach, dass immer wieder nach Freiwilligen gesucht wird. Um die wird wirklich ganz hartnäckig an jeder Ecke und an allen unmöglichen Ecken in dieser Stadt, in Moskau, aber auch überall anders im Land geworben. In erster Linie sind das natürlich Männer, aber jetzt möglicherweise eben Zweien. Das heißt, jeder, der will, ist herzlich willkommen im Moment in der russischen Armee.
Eine russische Söldnergruppe sucht offenbar gezielt nach Frauen für Kampfeinsätze als Scharfschützin und Drohnenpilotin. Was dahinter steckt, darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Christina Nagel gesprochen. Danke dir, Christina.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einen Freund oder eine Freundin zu verkuppeln, ne? Weil man denkt, das ist eine super Idee, das passt auf jeden Fall. Ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen. Findet eigentlich nur die Kupplerin oder der Kuppler selber toll. Für die anderen Beteiligten ist es meistens mega peinlich. Dabei kann das ja durchaus auch mal funktionieren. So ist es ja nicht. Tinder hat sich das jetzt auch gedacht und eine Matchmaking-Funktion eingeführt, wo Freundin und Familie für einen selber tindern können. Wie das funktioniert, ob das Sinn macht, wenn das andere für einen selber übernehmen, das hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt heute angeschaut und es einfach selber mal ausprobiert.
Ich muss mich ein bisschen durch die Einstellungen fuchsen, bis ich es finde. Aber dann ist er da, der Matchmaker-Link. Den kann ich an bis zu 15 Freunde schicken. Und die können mir jetzt nochmal zusätzlich zu einem Match verhelfen. Feuerfrei. Die Methode ist gar nicht so schlecht, sagt Paartherapeut Wolfgang Krüger. Freunde und Freundinnen können nochmal eine neue Sichtweise bieten.
Wir sind oft betriebsblind, weil uns die Mischung aus Sehnsucht nach Liebe und Sexualität und dass wir nicht mal alleine sind, das führt dazu, dass wir Probleme übersehen, dass wir Probleme, die wir erkennen, nicht für wichtig halten und wir überlisten sogar das Bauchgefühl. Und deshalb wäre es eigentlich wichtig, dass wir uns selbst gelegentlich zurückziehen, den Kopf einschalten, Abstand einlegen und überlegen, was ist los.
Mit dem Link können die Freunde dann 18 Personen sehen und dann jeweils nach links oder rechts swipen, ob sie finden, das ist ein Match. Wie beim selber Tindern auch, nur, dass sie es eben für mich tun. Sollte es am Ende ein Match werden, bekomme ich mitgeteilt, wem von meinen Freundinnen ich das zu verdanken habe, wer der Matchmaker ist. So eine Idee gibt's eigentlich schon, zum Beispiel bei der App Blind Mate. Das haben wir hier schon mal vorgestellt. Und da können Freundinnen und Freunde dafür sorgen, dass es funkt. Bei Blindmate können sie sogar den Profiltext bestimmen. Und das wird dann vielleicht doch mal unfreiwillig ehrlich, sagt Erfinder Laurenz Reichel.
Weil tatsächlich so eine Frage wie, welcher Typ Gast ist Paul auf einer Hausparty? Ob Paul jetzt den ganzen Abend abspült oder in Blumentöpfe reiert oder nur fürs kostenlose Buffet da ist, das sagt uns schon eine Menge über Paul. Oder sowas, wenn Paula im Brettspiel verliert, freut sie sich für einen Gewinner oder opfert sie schon mal eine Freundschaft? Aus solchen Fragen berechnen wir dann so Eigenschaften wie ehrgeizig, extrovertiert, introvertiert, chaotisch, zuverlässig, schusselig und so weiter.
Carmen hatte schon 2 Dates über Blindmate. Offensichtlich haben ihre Freunde nicht geschrieben, dass Carmen in Blumentöpfe reiert. Ihre Freunde haben mit netten Profiltexten dafür gesorgt, dass es matcht. Carmen hat sich fein gemacht, ist guter Dinge zum Date gegangen und dann Ernüchterung.
Man hat sich getroffen, man hat eigentlich wirklich nett sich unterhalten. Bei dem einen war es charakterlich passender, bei dem anderen nicht so sehr. Man bleibt halt dann höflich und war ein netter Abend und man sieht sich halt dann leider oder besser so nie wieder. Aber da muss ich sagen, hat sich die Erfahrung jetzt doch auch mit anderen Apps gedeckt. Es war bisher noch nicht die große Liebe dabei.
Freunde mit in die Partnerwahl einzubeziehen, ist jetzt natürlich kein Wundermittel. Aber sowohl online als auch offline eine gute Idee, sagt Paartherapeut Krüger, wenn sie es richtig machen.
Diese Freunde sollen sich nicht einmischen. Die sollen uns nicht sagen, was wir machen sollen, sondern diese Freunde müssen vor allem gute Fragen stellen. Das heißt, die Freunde müssen uns helfen, dass wir in einen Reflexionsmodus kommen. Also die Freunde sollen es nicht beeinflussen, aber die sollen uns helfen, dass wir die Dinge klarer sehen. Und dann sind Freunde hilfreich.
Gut, beim Tinder-Swipen werden jetzt nicht so viele Fragen gestellt. Da geht es erstmal um Äußerlichkeiten und vielleicht noch, Ein Kurzcheck, ob im Profiltext irgendwelche Red Flags sind. Also wäre es wichtiger, statt diesen Matchmaking-Link zu verschicken, sich mit den Freunden auf einen Weißwein oder eine Apfelsaftschorle zu treffen und zu sprechen und immer wieder Fragen zu stellen.
Der andere kann uns bei dem, wie wir uns entscheiden, helfen, dass wir eine größere Klarheit gewinnen. Nicht, dass der andere viele Fragen stellt und sagt, wie ist denn der Betreffende, was hast du erlebt, was sind die Vorteile, die Nachteile, was hast du festgestellt, wie hat er sich getrennt. Also wir kriegen quasi durch die Fragen des anderen, werden wir angeregt zum Nachdenken und das ist die wichtigste Aufgabe.
Und selbst wenn dann aus dem Match nichts wird, die Freundschaft wird durch solche Gespräche auf jeden Fall gestärkt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.